Vielen Dank euch, Lobpreisteam, für diese Wahrheiten, die wir in diesen Liedern singen, proklamieren. Vielen Dank euch für den Geburtstagsgruß, die Überraschung, das war nicht ausgemacht. Vielen Dank für alles, was schon drin lag, auch mit den Kindern, Erstklässler. Ist doch wunderbar, dass auch viele, viele Kinder zu unserer Gemeinde gehören. Vielen Dank euch Mitarbeitern im Kindergottesdienst, die sind jetzt gar nicht da, die sind ja aktiv in den Gruppen, aber ein paar sind da, man ist ja nicht jeden Sonntag dann dran. Vielen Dank. Danke für das Lied, dass unser Land berührt wird mit dem Lebensstrom. Wir gehen wieder auf eine Bundestagswahl zu. Lade euch ein, in die Gebetskette euch einzuklinken. In 2 Wochen wollen wir so eine 48-Stunden-Gebetskette für unser Land, auch für die Wahl beten. Wir haben die Mitglieder informiert. Es liegen auch noch draußen Informationen auf den Ständern. Seid doch einfach mit im Gebet. Unser Land braucht Gebet. Ja, auch für die Zukunft. Stellt sich eine Frage nach dieser Einführung heute Morgen. Adler oder Huhn? Was bist du? Wie bin ich drauf? War es mehr Gegacker diese Woche? Oder warst du hoch am Fliegen? Ja, in welchen Sphären hast du dich aufgehalten, wenn du so zurückschaust in diese Woche hinein? Was war deine Gesinnung? Ja, Huhngesinnung oder Adlergesinnung? Und heute Morgen auch im Predigttext geht es um so diese Frage, zu welcher Gruppe gehören wir? Wie verhalten wir uns? Wie leben wir? Ich habe es so überschrieben, Christenleben anders. Leben in Heraus- oder Nachfolge in herausfordernden Zeiten oder in schweren Zeiten. Verantwortung nehmen. Ich staune immer wieder, dass bei diesen riesigen Herausforderungen in dieser Welt, in diesem Land, es Menschen gibt, die bereit sind, in Verantwortung zu gehen. Ja, klar, manche aus Machtgelüsten, es gibt ja unterschiedliche Gesinnungen, aber andere auch, weil sie sagen, jemand muss in Verantwortung gehen. Und lass uns beten für die Obrigkeit, für unsere Regierenden, für Menschen in den kommunalen bis hin zum Bundesparlament. Menschen, die in Verantwortung gehen. Wie bist du drauf? Diese Frage wird uns heute Morgen so ein bisschen die Bibel stellen, das Wort Gottes. Wie sind wir gesinnt? Wie leben wir? Ist die Adlergesinnung bei uns? Oder scharren wir nur im Sand und gackern und hacken einander? Ja, so die Hackordnung, die es da ja auch gibt. 2. Timotheus 3. Paulus spricht zum Timotheus. Und spricht eigentlich so über die ganzen letzten 2000 Jahre und doch zunehmend auch um unsere Zeit. Es geht um die letzten Tage, auf die diese Erde in diesem Zeitalter, mit dieser Ordnung, in der wir jetzt geistlich gesehen leben, auch drauf zugehen. Als Christen glauben wir, dass Jesus wiederkommt. Amen. Ist diese Erwartung für dich eine Naherwartung? Je mehr man in die Welt hineinschaut, sieht man, wie die Endzeitreden Jesu sich vor unseren Augen als Zeichen der Zeit auch abbilden. Wenn wir hineinschauen in die riesigen Herausforderungen, Naturkatastrophen, Erdbeben. Wenn wir hineinschauen in die Unruhen der Völker. Ja, wir haben jetzt eine Phase so hinter uns, die letzten Jahrzehnte, wo wir hier in Europa sehr gesegnet, sehr im Frieden waren mit allen Bedrohungen und Bedrängnissen, die auch immer wieder da waren. Wir spüren, irgendetwas wird weiter erschüttert. Wie gut, was wir gerade besungen haben, dass wir ein Reich haben, das unerschütterbar ist. Und wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann gehörst du zu diesem Reich, mitten in einer Welt, die erschüttert wird. 2. Timotheus 3, die ersten Verse. Wort an den Timotheus, aber auch an uns. Was können wir davon lernen? Seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird? Und jetzt kommt die Ursache oder ja, der Hauptfaktor, den er beschreibt. Und er spricht jetzt hier nicht über Naturkatastrophen. Er spricht nicht über irgendwelche kosmischen Entwicklungen, die da geschehen werden, sondern es ist alles viel, viel erdnäher. Du und ich, wir Menschen, unser Herz. Dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen, darum geht's. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen, und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Ein Rat an den Timotheus von Paulus. In seine Zeit, in seine Generation schon hinein. Und ich glaube, dass es auch die letzten 2000 Jahre immer wieder treffend beschrieben hat. Ja, weil es um uns Menschen geht. Und weil es schon immer um diese Frage ging, Adler oder Huhn. Ja, mit welcher Gesinnung leben wir? Zu welcher Gruppe von Menschen gehören wir, die wir uns Christen nennen, die wir Nachfolger sind, die wir Jesus ähnlicher werden wollen? Das wollen wir doch, oder? Und es geschieht auch in uns, es ist Zusage des Wortes Gottes. Wenn wir mit ihm laufen, dann werden wir verändert, verwandelt, ihm ähnlicher. Dann kommt seine Gesinnung, die Adlergesinnung, in uns, zu uns. Wie leben wir? Also wenn ich das so lese und in die Welt hineinschaue, in die Medien schaue, auch in mein Umfeld schaue, in unser Land schaue, dann spüre ich, Paulus hat treffende Worte. Und doch, ich glaube auch, das habe ich schon gesagt, es hat immer wieder die Generationen auch beschrieben. Die Bibel, wenn sie Dinge benennt, auch wie mit den Erdbeben und Zeichen der Zeit und auch die Geschichte Israels, geht aber immer von einer Steigerung auch aus zum Ende hin. Ja, es wird zunehmen, das, was wir äußerlich sehen können, aber auch das, wo wir Menschen gefährdet sind, in der falschen Gesinnung hängen zu bleiben oder da hinein zu geraten. Und das Wort Gottes fordert uns heraus und sagt, sei anders, lebe anders. Das Nachfolgeprogramm Gottes ist, anders leben wie das, was wir gerade gelesen haben. Ja, und da ist ja ein richtiges Programm hier, ne? Was uns da hier aufgezählt wird. Und es würde schon ausreichen, wenn du vielleicht ein Wort von diesen findest und sagst, das nehme ich und Heiliger Geist, hilf mir, dass ich darin einfach in einem anderen Geist leben kann. Anders agiere, wie es hier beschrieben ist, dass die Menschen dieser Welt agieren werden, zunehmend. Ja. Und ich weiß nicht, und ich glaube, der Heilige Geist wird dir dieses Wort zuteilen. So jetzt und auch während dem Gottesdienst noch. Und du nimmst es einfach mit und sagst, ja, da bin ich gefährdet. Das sind wir, weil wir Menschen sind, gefährdet, so zu werden. Ich bitte den Herrn, so wie der Jabes damals, ne? 2. Chronik 4 steht es, glaube ich, der gesagt hat, Herr, lass das nicht in meinem Leben von Bestand sein, das Unheil und der Fluch. Ich bitte dich, dass du mich segnest, dass du mein Gebiet mehrst und dass ich anders leben kann, anders sein kann. Und der Herr ließ kommen, worum er bat, heißt es bei ihm dann. Wo bittest du den Herrn, anders zu sein, in seiner Kraft anders zu leben, wie die Welt um dich rum, wie das, was die Bibel beschreibt, wie Menschen, die ohne Gott leben oder in einer falschen Gesinnung leben, unterwegs sind. Und das sagt ja dann auch der Paulus ein paar Verse später. Wenn wir dann ab Vers 10 lesen, das sagt, erst zählt er so das alles auf und dann sagt er zum Timotheus, du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Wir können lernen von Menschen Gottes. Ich habe viel gelernt. Ich lerne von denen, die mir ein gutes Vorbild sind, die mir ein Beispiel sind, anders zu leben, wie das, wie es hier uns beschrieben ist von Paulus, was wir in dieser Welt wahrnehmen. Und du und ich, wir können mitten hinein in so eine Welt, die vielleicht durch Finsternis beschrieben ist, Licht sein. Du kannst auffallen. Und weißt du was? Die gute Botschaft ist, du kannst zunehmend auffallen. Je dunkler es wird, desto heller bist du, oder? Hoffentlich. Desto heller bist du in der Gesinnung Jesu, in der Adlergesinnung. Eigentlich wird es einfach, Christ zu sein in dieser Zeit. Du fällst viel mehr auf, wenn du anders lebst, wie hier, wie der Paulus es beschreibt. Ich lese nochmal aus der Neuen Leben-Übersetzung. Außerdem sollst du wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Er sagt, du musst das wissen. Ja? Du sollst nicht ignorant sein. Du sollst nicht Vogelstrauß, ein anderer Vogel jetzt nochmal, ne? Kopf in Sand stecken, dann geht mich alles nichts an. Nein, du lebst in dieser Welt, die irgendwie schwieriger wird, herausfordernder. Und das Wort Gottes sagt nicht, dass du ein Strauß werden sollst, der den Kopf in den Sand streckt, sich versteckt. Gottes Wort ruft dich, in dieser Welt Licht zu sein, Salz zu sein, Adler zu sein, Schaf zu sehen. Wow, wie viel Kilometer? 3 Kilometer, die Maus. Ja. Er will, dass du weißt, dass du siehst, dass du wahrnimmst und dass du dann nicht der Besserwisser bist, sondern dass du ein Gestalter, eine Gestalterin bist, mitten hinein. Du sollst wissen. Endzeittheologie ist ja so eine Sache, das kann man auf der einen Seite völlig ignorieren. Es gibt viele Gemeinden, die sprechen gar nicht drüber. Ja, da ist wenig Blick für die Zukunft, was die Bibel uns durch Offenbarung, schon durch die alten Propheten, Endzeitreden Jesu, aber auch durch paulinische Aussagen zuspricht. Das ist überhaupt nicht präsent in vielen Gemeinden. Wiederkunftserwartung von Jesus. Er kommt wieder. Gott wird sein Reich vollenden, das durch das erste Kommen von Jesus angebrochen ist. Einen Blick dafür zu haben, in welcher Zeit leben wir, Zeichen der Zeit zu erkennen, zu verstehen, was mit Israel geschieht. Ja, in unserer Zeit, 1900 Jahre, keine Geschichte Israels. Jetzt, seit einigen Jahrzehnten, zurück. Da ist ein starkes Zeichen. Weißt du, das sollst du wissen. Man kann natürlich aber auch Endzeittheologie ins Extrem treiben. Ja? Und Endzeittheologie kann viel Angst auslösen, dass man wirklich zum Vogelstrauß wird und sich verstecken will. Aber das soll es ja gar nicht. Biblische Endzeittheologie sagt, vertraue ich dir, wie wir gesungen haben. Ja? Ich erhebe mein Haupt zu dir. Wenn das alles geschieht, nicht Kopf in Sand, erhebt eure Häupter. Jesus sehen, wissen, er kommt, er ist in Kontrolle. Ja? Auch wenn die Welt manchmal so wie außer Kontrolle geraten ausschaut. Er ist in Kontrolle. Weil du Jesus kennst, darfst du das wissen und darfst du dich bei ihm festmachen. Man kann es übertreiben mit der Endzeittheologie, man kann Angst machen, man kann nur noch da drauf schauen, man kann in Spekulationen kommen, die vielleicht dann doch nicht so biblisch sind. Ja? Und dann kommt die große Ernüchterung, die große Enttäuschung. Und das löst vielleicht dann eher Unglauben aus bei den Menschen. Ja, die Christen, die wissen es immer besser. Die wissen ja schon, wann Jesus kommt. Dann kommt er doch nicht. Es gibt ja immer wieder so, die auch Termine setzen. Also man kann es übertreiben, man kann es aber auch verpassen. Und Paulus sagt zu ihm, das sollst du wissen. Ja, du sollst damit umgehen. Ich lade euch ein, nächsten Samstag ist ein Seminar hier bei uns. Die 7 Feste der Bibel und ihr Geheimnis. Ja, Martin Baron wird da sein, ein Tagesseminar nächsten Samstag, Vormittag und Nachmittag. Es geht um die Frühjahrsfeste von Israel und die Herbstfeste. Und die Frühjahrsfeste, prophetisch, haben sich erfüllt im ersten Kommen von Jesus. Und die Herbstfeste sprechen von dem Kommenden. Die Symbolik, die in diesen Festen liegt, hilft uns, unsere Zeit zu verstehen. Ja? Was Israel schon vor tausenden Jahren gefeiert hat, was werden wird, wenn der König kommt. Ja? Und wir sind eingeladen, auch als Heidenchristen mitzulernen. Uns ist nicht verordnet, dass wir die Feste Israels feiern. Steht nirgendwo im Wort Gottes. Aber wir können daraus lernen. Wir feiern Jesus als Heidenchristen. Das kann Israel noch nicht feiern in der Summe des Volkes. Heidenchristen feiern Jesus. Israel feiert die Feste, die auf Jesus hinweisen. Also nächsten Samstag, vielleicht bist du dabei. Ja, die Flyer liegen draußen aus. Man kann sich direkt bei der Botschaft, Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem, anmelden im Internet oder auch bei uns an der Rezeption und dann dabei sein. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihren Eltern ungehorsam und undankbar begegnen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Ihre Freunde werden sie verraten, leichtsinnig handeln, sich aufspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie werden so tun, als seien sie fromm, doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen Leuten halte dich fern. Jesus sagt in seinen Endzeitreden, am Ende wird die Liebe in vielen erkalten. Was ist deine Antwort darauf? Sagst du, bei mir nicht? Heiliger Geist, hilf mir, lass mich brennend bleiben. Wenn diese Gefahr droht, dass man abdriften kann, abgelenkt wird, von anderen Kräften gepackt werden kann. Heiliger Geist, sei brennend in mir. Und wenn die Liebe erkaltet um mich rum, soll sie in mir brennender werden. Brennender werden. Sie werden sich selbst suchen, selbstsüchtig sein. Huh, wer von uns ist nicht in der Gefahr? Gibt es jemand? Sind alle in der Gefahr, ne? Und unsere Welt, die Werbung, die Wirtschaft, die verspricht dir oder die will dich ja auch, dass du selbstsüchtig bist, dass du sagst, ich, für mich, für mich, für mich. Ich, mich, meiner, mir. Herr Jesus, segne diese vier. So, und die ganze Gesellschaft ist so unterwegs. Ja? Und hier kommt das Wort Gottes rein. Ja? So wird sich die Welt entwickeln. Du sei anders. Jetzt wird es dann nachher spannend. Heute Nachmittag, diese Woche. Wie du anders lebst. Selbstverwirklichung. Fragen alle danach. Es gibt viele Kurse, ne, die man da machen kann. Sich selbst finden. Natürlich ist es wichtig, dass man sich selbst findet. Vor allem morgens im Bett, dass man dann wieder aus der Decke rauskommt und in den Tag geht. Keine Frage. Zu wissen, wer man ist. Aber am meisten wird es im Spiegel vor dem Herrn, mit dem Herrn möglich, dass du weißt, wer du bist, wie er dich sieht, ja, wie er dich gebrauchen will, wie er mit dir Geschichte schreiben will an diesem Tag, wo du morgens wieder aufstehst und dir gleich sagst, Klaus-Peter, heute nicht selbstsüchtig. Ja? Egoismus, ich. Selbstverliebtheit bringt Beziehungsfähigkeit zum Ersticken. Selbstverliebtheit bringt Beziehungsfähigkeit zum Ersticken. Je mehr du in Selbstverwirklichung und in Egoismus unterwegs bist, ich verspreche dir es, umso einsamer wirst du werden. Dann hast du dein Haus, dein Boot, ich hatte auch ein Hausboot letzte Woche, musste ich leider wieder abgeben, aber je mehr wir uns nur um uns drehen, sind wir getrennt vom anderen. Selbstverliebtheit bringt Beziehungsfähigkeit zum Ersticken. Wenn wir hineinschauen in unsere Beziehungsfelder, in Familie, ja, auch alles so, das iPhone, das Mobilphone und all die modernen Gadgets, die modernen Geräte, sie beziehen uns immer mehr. Klar, wir kommunizieren mit der ganzen Welt, aber mit dem, der mit uns am Frühstückstisch sitzt, ja, vielleicht kein Gespräch mehr. Das war jetzt cool auf dem Hausboot. Ich war mit einer Gruppe junger Erwachsener, dass bei Tisch und so die Geräte, auch generell die Woche über, es war so coole, schöne Gemeinschaft, viel Zeit, miteinander Dinge zu tun, auf dem Hausboot zu sitzen, Volleyball zu spielen, andere einbeziehen, Geschichten zu hören. Wir haben uns morgens immer in Zweierschaften eingeteilt und gesagt, während dem Tag findet eine Stunde, wo er euch einfach erzählt und wo er füreinander betet. Mit wem machst du heute Nachmittag Zweierschaft? Teilst das Leben, nimmst dir Zeit mit jemandem, schenkst Zeit. Die Entwicklung wird anders sein. Menschen werden isolierter. Ich glaube, es gibt kaum ein Land der Welt wie Deutschland, wo es so viel Single- oder Einzelhaushalte gibt. Ja? In den Philippinen, undenkbar. Ein Filipino stirbt, wenn er alleine in der Wohnung wohnt. Ja? Da muss der Schwager mitwohnen und der Neffe und der Cousin und wer alles noch so in der Sippe dabei ist. Umdenken, klar. Erstmal vielleicht unbequem. Aber du kannst gewinnen da hinein. Ja, auch so dieses nur auf sich bezogen, sich nicht mehr mit anderen abgeben, lässt uns verarmen. Die Bibel warnt uns eigentlich davor. Wie reagieren wir? Wie reagierst du? Tu einfach das Gegenteil. Sei nicht auf dich bezogen, sei bezogen auf andere. Sei ein Diakon. Diakonos, dieses Wort, durch den Staub hindurchzugehen zum Wohle des Nächsten. Du nimmst etwas auf dich, um dem anderen wohl zu tun. Das ist Nachfolge Jesu. Das ist Adlergesinnung. Das ist Jesu Gesinnung, diese Welt. Da wollen wir lernen, da wollen wir reifen, da wollen wir von was abkriegen, zum Wohle unseres Nächsten. Also wenn wir diese schrecklichen Worte in dieser Aufzählung von Paulus alle sehen, darfst du sagen, Gegenprogramm. Gegenprogramm. Ein anderer Geist sei mit mir in dieser Woche. Es ist nicht einfach. Es ist ein Preis, den es kostet. Sie werden geldliebend sein oder geldgierig. Fokussiert aufs Geld. Wie viele Gedanken hast du dir diese Woche über Geld gemacht? Das, was du hast und das, was du nicht hast. Ja? Man kann sich ja, die Gedanken können sich drehen um Geld, das man hat, wo gar nicht weiß, was du mit anfangen sollst. Ich hätte ein paar Ideen. Aber man kann sich auch sehr um das Geld drehen, das man nicht hat. Und das ist auch Geldliebe, Geldgier. Wenn man darum dann sich dreht. Und dann unternimmt man ja alle möglichen Anstrengungen, um irgendwie zu dem zu kommen. Und geht dann Wege, die auch vielleicht gar nicht versprechen sind. Die Bibel sagt nicht, dass das Geld das Problem ist. Geld ist in der Bibel völlig neutral. Geld kann Segen sein, großer Segen, Reichtum. Wie oft hat Gott seine Leute, seine Männer und Frauen gesegnet mit Reichtum, ihnen anvertraut, ihnen gegeben. Dass du so reich bist, ist Segen Gottes. Dass du in einem Land lebst, wo es alles gibt, ist Segen Gottes. Unser Hausboot hatte Probleme mit der Wasserpumpe. Da war von jetzt auf nachher kein Wasser mehr da, auch wenn man eingeseift unter der Dusche stand. Dann musste immer einer runter da in den Motorraum und die Pumpe streicheln oder klopfen oder so. Und plötzlich ging sie wieder. Aber man realisiert plötzlich, was wir immer so alles haben. Ja? Wenn das plötzlich nicht da ist. Wie viele tausenden Menschen geht es so auf der Flucht oder in ihren Ländern? Und wo wir hier so im Reichen sind, sind wir dankbar? Oder sind wir noch gieriger? Ja, noch mehr für mich. Geld ist grundsätzlich neutral. Die Liebe zum Geld ist der Anfang allen Übels, heißt es im Evangelium. Die Liebe, bist du frei von der Liebe zum Geld? Wir leben in einer Gesellschaft, wo uns alles trimmt. Das Bruttosozialprodukt muss gesteigert werden. Ja? Immer mehr Menschen müssen in den Arbeitsmarkt drängen, Geld machen. Das Land muss florieren, natürlich soll es auch, aber es wird nicht in unserer Kraft und in unserer Anstrengung gelingen. Der Lebensstrom Gottes, der hineinfließt, wo wir das Maß kennen, mit Jesus zu leben, uns da hineinzugeben Und auch wissen, wann was genug ist. Ja? Bevor du im Herzinfarkt endest. Identität. Was gibt dir Identität? Das, was du besitzt, was du hast? Bist du noch jemand, wenn du alles verloren hast, was du besessen hast? Jetzt geht gerade Wirbelsturm Irma auf Florida los. Viele werden alles verlieren. Eine Riesenerschütterung, Riesenverlust. Aber der größte Schatz ist, wenn du weißt, wer du bist. Wenn du weißt, wer du bist, dann gibt es einen Morgen. Wenn du weißt, wer du in Jesus bist, wenn du deinen Gott kennst und wenn du ihm zur Verfügung stehst, sogar mitten im Leid, mitten in der Not. Und vielleicht hast du alles verloren und bist trotzdem in der Lage, noch anderen zu helfen. Und dann nicht nur zu sagen, alles für mich. Geldliebe bekämpft man nicht durch Geizen, sondern nur durch Geben. Geldgier, Geldliebe bekämpft man nur durch Geben. Vielleicht ist das dein Stichwort, dass du diese Woche was schenkst, was gibst. Ja. Vielleicht hast du ein tolles Auto in der Garage und dein Nachbar hat eine Schrottkarre. Könntest du tauschen? Und das in Baden-Württemberg fragen. Können wir loslassen? Das war jetzt ein bisschen eine rhetorische Frage. Einfach mal so, wie weit geht das, was du besitzt? Kannst du es loslassen? Kannst du jemand anderen gönnen, schenken? Ja? Ich verspreche dir, wenn du es im Geist Gottes tust, aus Jesus heraus, wirst du der Beschenkte sein hinterher. Geben ist so viel mehr seliger als nehmen, kriegen, bekommen. Überleg mal, vielleicht hat der Heilige Geist für dich ein Gebeprogramm diese Woche. Ja, für deinen Nachbarn, für jemanden, der in Not ist. Ja, für die Mission, für ein Gemeindeprojekt. In deinem Ort etwas in Verantwortung zu gehen, zu initiieren. Großtuerisch arrogant werden sie sein. Lass uns die Entscheidung treffen. Wir wollen das Böse mit Gutem überwinden. Sich nicht so wichtig nehmen, bescheiden sein. Lob und Anerkennung an Gott weiterleiten. Es ist ja gar nicht von uns. Wir können es gar nicht für uns verbuchen. Alle gute Gabe kommt von ihm. Ich gebe weiter. Ich prahle nicht. Ich gebe nicht damit an, wer ich bin und wie ich bin und was ich alles kann und was ich alles habe. Sondern ich weiß, von wem es kommt. Ich ehre ihn, ich lobe ihn und ich gehe in einem Guten damit um. Bescheidenheit bleiben. Hochmütig werden sie sein. Gegenprogramm? Demut. Ja. Demut heißt nicht, ich kann nichts. Demut sagt immer, ich weiß, was ich kann. Und das setze ich ein, das mache ich verfügbar für andere. Aber ich überhebe mich damit nicht. Ich weiß, dass der Herr denen widersteht, die hochmütig sind. Lästerer werden sie sein, wenn wir mal so in die Worte hineinschauen, was so in unserem Land gerufen wird und auch in den Medien durchgeht und wie über andere geschrieben und getitelt und beurteilt wird, oder? Was ist dein Wortschatz? Aus was schöpfst du? Wie reden wir? Wir reden ein gesundes Muster an Worten. Wir wissen um die Kraft des ausgesprochenen Wortes, oder? Die negativen Worte haben Kraft, genauso die positiven. In Worten wird geschaffen, entsteht Leben, ja, wie wir miteinander umgehen. Und Jakobus sagt, Worte können aber auch zum Tod sein. Die Zunge, welch ein Übel kann sie anrichten. Vielleicht ist dein Wort Zunge für diese Woche. Ja, sagst, anderes Programm, anderes Sprachprogramm, einspielen, auflegen, ja, womit ich umgehe. Den Eltern ungehorsam sein. Ja, es ist so eine Sache mit dem Gehorsam der Eltern. Wie lange muss ich denn meinen Eltern gehorchen? Ja, jetzt bin ich schon 42 Jahre alt, darf ich jetzt mal überlegen, wen ich heirate? gibt eine gute Erweiterung zu dem Elterngehorsamsein. Kinder, seid den Eltern gehorsam. Hört auf eure Eltern. Wenn du in Verantwortung kommst, wenn du 18 wirst, verändert sich das Gehorchen in Ehren. Du ehrst deine Eltern. Ich habe nicht immer alles getan, was mein Papa und meine Mama mir gesagt haben. Je älter ich wurde, desto weniger habe ich es getan. Aus Überzeugung. Sie hatten Pläne für mein Leben, Absichten, Gutes. Und trotzdem wollte ich anderes leben. Auch weil ich meinen Papa im Himmel mehr kennengelernt habe. Herausgefunden, welchen Plan er hat. Wenn aber dann das Gehorchen abnimmt, muss das Ehren zunehmen, den Eltern gegenüber. Vielleicht ist dein Stichwort Eltern. Wenn du noch hier auf Erden welche hast, vielleicht ist heute Mittag ein Besuch gut. Vielleicht ein Anruf. Ein Ausdruck. Und klar, keine Eltern sind perfekt. Vielleicht hast du sehr gelitten unter Papa und der Mama. Aber dein Nachfolgeprogramm ist vergeben und dennoch ehren. Wenn du Jesus kennst, wenn du Gott kennst, dann kannst du sie sogar beschenken. Und sie wissen sehr wahrscheinlich um ihre Fehler und um ihr Versagen und um das, was schiefgegangen ist, und kommen nicht drüber hinweg, dass sie die Hand ausstrecken können. Vielleicht braucht es deine Hand. Das andere Programm laufen lassen. Nicht wie die Welt tickt, sondern so wie Gott dich befähigt, dich führen will. Eltern was Gutes tun. Vielleicht ist es diese Woche dran. Ja? Einen anderen Geist leben. Lieblos werden die Menschen sein. Was sagt die Bibel? Wir lieben grenzenlos, uferlos, sogar unsere Feinde. Braucht ein bisschen Übung. Ja? Braucht es auch ein Trainingsprogramm, dass man das mit der Kraft des Herrn hinbekommt. Die Welt wird lieblos, du wirst liebevoller und fällst auf. Es wird immer einfacher, in dieser Zeit, in dieser Welt aufzufalten. Unenthaltsam werden sie sein, höher, schneller, weiter. Sucht, Extreme, mehr, den Kick. Ja, was gibt so viele Menschen in unserem Land, die brauchen einen immer stärkeren Kick, um irgendwie sich selbst zu spüren wahrscheinlich. Ja. Gier bekämpft man am besten mit der Einstellung des Paulus, der sagt, ich kann mit viel und ich kann mit wenig. Ich kann verzichten und bin glücklich. Und wenn ich reich beschenkt bin, kann ich auch mit umgehen. Herr, schenkt mir den Geist, den Paulus hatte. Selbst in der Verfolgung, selbst im Leid, nicht aufgeben. Das Vergnügen liebend, mehr als Gott. Die Ablenkung, Gefährdung für Christen in der Nachfolge. Welche Stellung hat Gott und seine Ziele in deinem Leben? Wie investierst du in Verantwortung deine Zeit, deine Kraft, dein Geld fürs Vergnügen, für die Sache Gottes? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere, was ihr benötigt, hinzugegeben. In diesem Sinne ist es gut, Mitglied im Trachtenverein zu sein. Paulus hat uns eine Liste gegeben. Deine und meine Frage ist jetzt so, welches Programm leben wir? Wie gehst du in diese Woche? Wie bist du unterwegs? Die Bibel sagt, wir aber leben Liebe, Vergebung, Frieden, Moral, Barmherzigkeit, Gottvertrauen und überwinden so das Böse mit Gutem. Heiliger Geist, komm in unser Leben und fülle uns immer wieder neu mit diesem Brennen in dir. Ja, Herr, wir sind gefährdet. Timotheus sollte das schon wissen, dass er gefährdet ist, wenn er in so einer Welt lebt. Aber dein Wort und dein Geist geben uns Kraft. Und wir beten, Heiliger Geist, spiel in uns, wo wir irgendeinen Virus erwischt haben, der in dieser Welt ist, wo wir irgendwie gecatcht wurden, gefangen wurden von etwas. Spiel du dein Programm in unseren Geist, in unser Herz, dass wir anders leben können. Nicht aus unserer Kraft können wir das, aber du in uns, Christus in uns. Und lass uns so ein lebendiges Opfer sein, wie Paulus es schon sagte. Herr, wir wollen uns nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen, sondern wir wollen uns von dir verändern, umwandeln lassen, damit unser ganzes Denken erneuert wird. Denn dann können wir uns ein sicheres Urteil bilden, Herr. Welches Verhalten deinem Willen entspricht? Und wir wissen, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Und Vater, so bete ich, dass der Heilige Geist jedem jetzt nochmal so in diesem Augenblick vielleicht auch ein Gedanke zuspielt, was heute oder was diese Woche dran ist, in einem anderen Geist zu leben, selbst frei zu werden von dem, was uns gefangen hat. Lass uns somit in ein Lied gehen und einfach den Herrn hören, wahrnehmen. Und dann ergreif es und sag, ja, das nehme ich. Ich habe gehört.